Julian Assange, Tony Blair und das internationale Recht. Neulich fand eine Mahnwache für Julian Assange vor dem britischen Honorarkonsulat in Hannover statt. Wie der Zufall es so wollte, habe ich gleichzeitig den Robert Harris-Roman The Ghost gelesen. Das führte zu einer fruchtbaren Gedankenverbindung in meinem Kopf. Fangen wir mit dem Roman an. Darin schreibt gerade ein britischer Ex-Premierminister, für den leicht erkennbar Tony Blair Pate stand, an seinen Memoiren, als der Internationale Gerichtshof in Den Haag eine Untersuchung seiner Rolle bei der Entführung von 4 britischen Staatsbürgern im Zuge des sogenannten Kriegs gegen den Terror anordnet. Die 4 wurden von britischen Sonderkommandos gekidnappt und an die CIA ausgeliefert, die sie in einem ihrer geheimen Gefängnisse gefoltert hatten. Einer starb an den Folgen. Der mögliche strafrechtliche Vorwurf: Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Im wirklichen Leben gab es noch im Jahre 2017 Bemühungen, Tony Blair als Kriegsverbrecher vor einem britischen Nationalgericht anzuklagen. Die Gerichte haben das letztlich abgelehnt mit der Doppelbegründung: Einerseits genieße Blair als Ex-Regierungschef immer noch Immunität und andererseits wäre das Verbrechen der Aggression nach § 13 des Völkerstrafgesetzbuches nie in das britische Recht formal integriert worden. § 13 ächtet die Vorbereitung, Planung oder die Durchführung eines Angriffskrieges. Großbritannien hat zusammen mit den USA 2003 genau einen solchen unprovozierten Angriffskrieg gegen den Irak geführt. Die Begründungen der britischen Gerichte für die Nichteröffnung eines Strafverfahrens sind vollkommen absurd. Die strafrechtliche Immunität für Staats- und Regierungschefs erlischt selbstverständlich an dem Tag, an dem der jeweilige Politiker sein Amt verliert. Außerdem gilt diese Immunität ausdrücklich auch nicht für Vorwürfe, die aufgrund des Völkerstrafgesetzbuches erhoben werden. Im Übrigen ist es auch nicht notwendig, dass Großbritannien die entsprechende Bestimmung im eigenen Landesrecht übernimmt. Internationales Recht gilt völlig unabhängig von der jeweiligen nationalen Gesetzgebung. Daher auch die Bezeichnung internationales Recht bzw. Völkerrecht. Wie man unschwer erkennen kann, zeigen sich die Briten mehr als fürsorglich in Bezug auf die persönlichen Interessen der eigenen politischen Machtelite. Ja, ihre Gerichte haben keine Scheu davor, erkennbar fadenscheinige, formalistische Gründe vorzubringen, um diese Leute vor den Folgen ihrer eigenen Taten zu schützen. Ganz anders die Haltung, wenn es um die Rechte von berüchtigten Dissidenten geht. Ich meine hier natürlich Julian Assange. Eigentlich ist Assange ein angesehener, investigativer Journalist mit einem internationalen Ruf als Menschenrechtler. In den USA gilt Assange jedoch als Landesverräter. An dieser Stelle mag der eine oder die andere einwenden wollen, dass Assange ja gar kein US-Amerikaner ist, sondern Australier. Hier würde man allerdings eine sehr typische Eigenart der Amis verkennen. Sofern sie überhaupt akzeptieren, dass es so etwas wie ein Ausland und somit auch Ausländer theoretisch geben könnte, so geht diese rein kopfmäßige Einsicht nicht so weit, dass die genannten Personen daraus irgendwelche Rechte ableiten dürfen. Ausländer haben alle Pflichten von US-Bürgern, insbesondere die bedingungslose Loyalitäts- und Unterwerfungspflicht, aber naturgemäß keinerlei Rechte. Das klingt für die meisten Europäer wohl ein wenig abstrus, vielleicht sogar kontraintuitiv. Es ist aber eher weniger abstrus als so manches, woran die Mehrheit dort glaubt. Wie etwa, dass die Erde eine Scheibe ist und im Jahre 5004 vor Christi Geburt erschaffen wurde. Die haben ja schließlich auch Donald Trump zum Präsidenten gewählt, was auch nicht so sehr rational war, nicht wahr? Jedenfalls ist Julian Assange ganz klar ein Dissident und die USA verlangen von der restlichen Welt und ganz besonders von ihren sogenannten Verbündeten, die sie eigentlich nur als ihre Vasallen behandeln, dass diese ihre diversen Grillen mit übernehmen. Weshalb Edward Snowden kein deutsches Asyl bekommen kann, wir alle nur Shampoo in 100 Milliliter Fläschchen mit ins Flugzeug nehmen dürfen. Es ist schon eine erstaunliche Nachsicht und Großzügigkeit, dass wir Pommes frites weiterhin so nennen dürfen, heißen sie seit 2003 in den USA Freedom Fries. Nachdem das Land Ecuador, zu dessen ewiger Schande übrigens, Julian Assange das Botschaftsasyl entzogen hat, sitzt dieser nun in britischer Haft. Der Haftgrund? Verletzung von Kautionsauflagen, als Schweden noch vor Jahren seine Auslieferung verlangte. Und wieso hat Schweden das getan? Nun, der offizielle Vorwurf war Verdacht auf Vergewaltigung. Die Vergewaltigung bestand in einer Meinungsverschiedenheit zwischen Assange und einer Frau über die Kondombenutzung. Man lädt uns hier allen Ernstes ein, zu glauben, dass es irgendwo ein Land auf der Welt gibt, wo eine Diskussion über Familienplanung als Vergewaltigung eingeordnet wird. Selbst in Irland darf man wenigstens darüber reden. Aber wie wir alle wissen, war das nur ein Vorwand, und wenn die Briten Assange doch nach Schweden ausgeliefert hätten, dann wäre er von dort aus gleich im nächsten Flugzeug auf dem Weg nach Guantanamo gewesen. Wieso sich die Schweden als Handlanger der CIA betätigen wollte? Keine Ahnung. Angst vor den Amis, irgendeine in Aussicht gestellte Vergünstigung, Skandalfotos über die königliche Familie. Irgendwas wird schon gewesen sein. Der eigentliche Punkt hier ist nicht, was die Schweden geritten haben mag, sondern wieso die britischen Behörden dieses üble Spiel mitgespielt haben. Klar ist, dass keiner ans Ausland ausgeliefert werden kann wegen Delikte, die im Land selber nicht strafbar sind. Der jahrzehntelange Diktator von Äquatorialguinea, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, der sich selbst als einziger lebender Gott seines Landes bezeichnete, hat öfter mal Länder mit Auslieferungsgesuchen bombardiert. Unter anderem wollte er Journalisten von der New York Times und von der britischen Zeitung The Guardian wegen Gotteslästerung ausgeliefert haben. Sie hatten ja seinen Status als Gott in Zweifel gezogen. Beide Länder haben auf eine Auslieferung verzichtet, weil die angeführte Straftat in den USA bzw. Großbritannien nicht strafbar ist. Auch heute lehnt Großbritannien jedes Jahr diverse Auslieferungsgesuche aus afrikanischen Ländern wegen Hexerei ab. Das rechtliche Prinzip ist hier sonnenklar. Da auch kontroverse Diskussionen über die Kondomnutzung in England nicht strafbar sind, konnte es keine Möglichkeit der Auslieferung geben und somit keine Auslieferungshaft, keine Kaution und erst recht keine Einkerkerung wegen Verletzung von Kautionsauflagen. Wieso wissen das die britischen Gerichte nicht? Sie wissen es natürlich. Genauso wie die Schweden wollen sie Julian Assange an Donald Trump ausliefern. Unglücklicherweise wäre es sowohl für Schweden als auch für Großbritannien ein wenig peinlich, wenn sie das gleich von vornherein zugeben würden. Proteste im Vorfeld wären erwartbar. Dann tut man eben so, wie wenn es einen anderen Grund für die strafrechtliche Verfolgung gibt und dann obendrein einen hochgradig ehrenrührigen. Es ist ja eindeutig kein Zufall, dass man ausgerechnet auf den Vorwurf der Vergewaltigung kam, obwohl Pädophilie, Kannibalismus oder Unzucht mit Tieren wohl auch in Betracht gekommen wären. Diesen Trick hat man dem Handbuch der Verleumdungstechniken der übelsten Diktatoren der Menschheitsgeschichte abgeguckt. Am besten geht man auch bei den echten Profis in die Schule, nicht wahr? Diese durchsichtige Taktik dient dazu, dass man sich mit dem Opfer klammheimlich entsolidarisiert. Selbst wenn man genau weiß, es ist an der Sache nichts dran, will man nicht gern öffentlich zugunsten eines vermeintlichen Vergewaltigers, Kinderschänders oder gar Zoophilen protestieren. Das erklärt denn auch, weshalb der Fall nicht annähernd so viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommen hat, wie er verdient hätte. Daher ist es dringend erforderlich, den Fall Assange richtig herum darzustellen. Es geht hier um einen missliebigen Journalisten, der in der Ausübung der Pressefreiheit Wahrheiten an den Tag brachte, die die Mächtigen nicht hören wollten. Dann wird auch deutlich, womit wir es hier zu tun haben. Ein Freipass für einen feigen Kriegsverbrecher auf der einen Seite und Haft für einen mutigen Journalisten auf der anderen Seite. Klassenjustiz vom Feinsten also.